Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Lisa Frei, Sexualpädagogin. Wir sind in Althohen-Schönhausen, wo in ihre Räume junge Menschen, Schüler und Schülerinnen aus dem ganzen Stadtgebiet kommen, um über Sex und Sexualität und Körper und Gefühle und all diese Dinge zu reden. Wie alt sind die Menschen, die zu ihnen kommen?
Die Kinder und Jugendlichen, die zu uns ins Familienplanungszentrum Balance kommen, sind circa 8 Jahre bis 18 Jahre. Aber es kommen auch erwachsene Menschen zu uns, die auch in die Beratung hier vor Ort kommen können.
Es ist ja auch Aufgabe der Schule, junge Menschen vorzubereiten auf das, was ihnen im Leben begegnet, an Sex und sexualisierten Dingen. Und sie aber auch dabei zu unterstützen, sich und ihre Gefühle und all das kennenzulernen. Wie gut schafft Schule das heute?
Naja, also ich würde schon sagen, dass generell in unserer Gesellschaft die Gefühlsebene manchmal zu kurz kommt. Und das Thema Sexualität ist eins, was von Anfang an viel mit Gefühlen zu tun hat. Mit guten Gefühlen, mit Lust, mit Neugier, mit Spaß, aber genauso mit Unsicherheit, mit Ängsten, mit Schmerz manchmal auch. Und insofern ist es wichtig, dass dafür Raum ist in der Schule. Und leider aus verschiedenen Gründen ist der nicht immer ausreichend. Ja, manchmal sind Fachkräfte in der Schule nicht gut genug ausgebildet. Ich würde so weit gehen zu sagen, die sind in der Regel nicht gut genug ausgebildet, weil es einfach nach wie vor nicht ausreichend Bestandteil der Ausbildung ist. An den Hochschulen, an den Unis, in den Instituten kommt Sexualität oftmals gar nicht oder viel zu wenig leider noch vor. Und insofern finde ich es total nachvollziehbar, dass Lehrkräfte an manchen Stellen überfordert sind oder nicht wissen, wie sie jetzt vor so einer Meute von pubertierenden jungen Leuten ganz vernünftig über Sex sprechen, weil halt die Gefahr ist, ja, dass alle am Rad drehen, nur noch kichern oder sonst was. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass da manchmal eben so eine Berührungsangst ist und man eher sagt, gut, machen wir es ganz sachlich. Und dann gucken wir uns jetzt die Anatomie an und den Menstruationszyklus und noch die Verhütungsmittel und dann haben wir das Thema abgehakt.
Sie bekommen ja ganz gut mit, in welchem Stadium die jungen Menschen in verschiedenen Altersstufen sind und was die Schule schon geschafft hat zu erreichen in den Köpfen und im Wissen der jungen Leute und was auch noch nicht. Wo sind denn so die größten Lücken, die Sie beobachten? Was schafft die Schule und was schaffen die Familien oft nicht?
Es gibt so verschiedene Tendenzen. Manchmal gibt es eine Tendenz, die Sexualaufklärung sehr als Prävention zu verstehen. Ja? Also Achtung, Sexualität kann krank machen. Ja? Du kannst dich mit HIV infizieren oder du kannst dir eine andere Krankheit einfangen. Oder die Gefahr vor Gewalt. Achtung, Sexualität kann heißen, ja, dass du Gewalt erfährst, dass du Grenzen verletzt bekommst. Oder ungewollte Schwangerschaft. Ja? Vorsicht, unbedingt verhüten, weil Achtung, du kannst schwanger werden. Das sind so große Warnzeichen, die dann oft damit verknüpft werden. Und das ist ja auch alles nicht falsch, das ist ja alles richtig, dass es diese Risiken jeweils gibt und dass man da gut Leute darauf vorbereiten soll, junge Menschen informieren soll. Aber das Problem ist natürlich, wenn man Sexualität ausschließlich mit Warnsignalen vermittelt bekommt, dass das dazu führen kann, dass entweder da einfach das Interesse schwindet, über sexuelle Bildung informiert zu werden, weil die Jugendlichen denken, ich weiß schon, was alles Schlimmes passieren kann. Ich merke aber gerade selber, dass ich einfach nur Lust habe auf Sexualität und neugierig bin. Offenbar kriege ich hier nicht die Infos, die ich brauche. Also gehe ich ins Internet und gucke, wie kriege ich einen guten Orgasmus hin. Also insofern würde ich sagen, eine sexuelle Bildung muss alles abdecken. Und genauso die Risiken und Gefahren, wie auch das Tolle an Sexualität, die Lust, die Beziehungsfähigkeit. Das sind ja alles Aspekte, wir wären ohne Sexualität alle nicht auf der Welt. Also uns wird es nicht geben ohne Sexualität. Und es ist was Teil unseres Lebens ist. Und es kann super toll sein und es kann furchtbar unangenehm sein. Und alles ist okay, erstmal, dass es da ist. Und wir versuchen einfach den jungen Leuten zu zeigen, man kann auch über Sex sprechen.
Auch wenn ja, es ist Ihr Beruf, über Sex zu sprechen mit jungen Menschen. Kommt es trotzdem vor, dass auch Sie an Grenzen geraten? Dass Sie das Gefühl haben, oh, das finde sogar ich gerade heikel?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache jetzt den Job hier im Zentrum seit 9 Jahren und würde sagen, natürlich mit der Zeit, das ist eine Übungssache, je öfters und je offener ich über Sex spreche mit den jungen Leuten, desto leichter fällt mir das dann. Aber natürlich gibt es immer auch persönliche Themen, die gerade für einen selbst leichter oder schwieriger sind und die einen berühren können. Und wenn gerade ein Thema in der Runde ist, wo ich merke, da habe ich selber einen Bezug zu, das fällt mir gerade selber schwer, da neutral drüber zu sprechen, dann ist es halt das Wichtigste, das zu reflektieren. Und deswegen haben wir ja auch Supervision regelmäßig, Teamaustausch, Intervision. Und niemand hat gesagt, dass das leicht ist, aber das heißt ja nicht, dass eine Herausforderung nicht auch schön sein kann.
Vis-à-vis ist hier. Sie hören unser Gespräch im rbb24 Inforadio. Lisa Frei ist Sexualpädagogin. Schulklassen kommen hierher, um über Sex, Sexualität, Körperlichkeit zu sprechen. Und darüber haben wir gerade geredet, auch Lücken gefüllt zu bekommen, die die sexuelle Bildung in der Schule heute noch lässt. Und dann gibt es ja auch noch so eine ganz kategorische Aufklärungsantipathie, zum Beispiel bei ganz streng christlichen oder muslimischen Familien, bei denen Religion eine große Rolle spielt und bei denen deswegen eine große mindestens Hemmung, wenn nicht wirklich eine Antipathie dagegen herrscht, über solche Themen überhaupt zu sprechen. Wie kann da ein guter Kompromiss aussehen?
Ja, also grundsätzlich gibt es eben sehr unterschiedliche Vorstellungen von Sexualität, von sexueller Selbstbestimmung, die eben, wie Sie sagen, stark auch mit religiösen Werten verbunden sein können, nicht müssen. Und das ist eine Herausforderung, die ich natürlich jetzt auch als Sexualpädagogin habe, weil in Deutschland die Eltern ja auch ein Recht haben, dass ihre Werte vermittelt werden an die Kinder und Jugendlichen. Und gleichzeitig haben die Kinder und Jugendlichen ein Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität, unabhängig davon, welche Religion oder welches Wertesystem zu Hause vorherrscht. Und wir bestärken die Kinder und Jugendlichen in ihren Rechten, in ihren eigenen ja, Rechten auf sexuelle Selbstbestimmung. Und manchmal ist das vielleicht auch unbequem für manche Eltern, die eine andere Vorstellung haben von mehr regressiven oder rigiden Erziehungsformen. Ja, wenn denn die Vorstellung von Eltern ist, meine Tochter darf vor 18 oder vor der Ehe keinen Sex haben und ich dann sage, naja, rechtlich darfst du natürlich auch schon vor der Ehe Sex haben und da kann dir niemand was tun, dann ja, ist das sozusagen etwas, was ich dann aushalte, dass es da manchmal Spannungen geben kann. Und im Grunde denke ich aber, ist es wichtig, zusammenzuarbeiten. Also wirklich zu verstehen, woher kommt das, was steckt da dahinter für eine Sorge. Und die können sehr unterschiedlich sein. Also manche Eltern, die die Sexualität sehr, ich sage jetzt mal, unterdrücken möchten, haben aus ihrer Sicht sehr gute Gründe dafür und eben Sorgen oder eigene Erfahrungen, die negativ waren und möchten eben ihre Kinder bewahren vor Gefahren und da zu versuchen, okay, das zu verstehen und dann aber auch zu gucken, was ist so die Kehrseite, wenn ich die Sexualität komplett verbanne, unterdrücke, was geht verloren, was kommt zu kurz oder was sind dann auch Ventile, die gesucht werden, ja, und es ist klar, dass in Gesellschaften, wo die Sexualität extrem unterdrückt wird, Tür und Tor für sexuelle Gewalt, für jede Form von im Tabu, im Verbot, dann Grenzverletzung geöffnet ist. Und das ist ja ein Thema, was die katholische Kirche immer noch nicht ausreichend bearbeitet hat und immer noch nicht geschafft hat, da wirklich einen guten Weg zu finden. Und insofern möchten wir unabhängig von Religion und von den individuellen Werten, die wir absolut respektieren, erstmal die Kinder und Jugendlichen in ihren individuellen Rechten stärken, fit machen, klar machen, sie haben Rechte, sie dürfen auch anders denken als ihre Eltern und sie dürfen auch eigene Erfahrungen machen. Ja? Und auch Eltern dann zu stärken und sagen, hey, das ist vollkommen verständlich, dass da Sorgen sind, Ängste sind. Und manchmal geht es aber auch darum, das auszuhalten. Man kann nicht die Kinder vor allem beschützen, man kann sie nicht einsperren. In anderen Bereichen des Lebens geht es nicht und auch nicht im Bereich der Sexualität.
Es geht in Ihrer Arbeit ja auch darum, Rollenbilder zu hinterfragen, Kategorisierungen aufzubrechen. Und trotzdem sortieren Sie ab einem bestimmten Alter Ihre Gruppen ganz klar in Jungs- und Mädchengruppen ein. Warum ist das so wichtig weiterhin?
Ich würde gar nicht sagen, dass das so wichtig ist. Weiterhin, wir hinterfragen das regelmäßig selbst, wie wir unsere Angebote gestalten. Bei uns ist es eben so die Entscheidung, dass wir dritte, vierte Klasse noch gemischt anbieten, Mädchen, Jungs gemischt und auch natürlich intergeschlechtliche oder transgeschlechtliche Menschen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass viele junge Leute dankbar sind, wenn sie auch einen Rahmen bekommen, wo sie sozusagen unter Anführungsstrichen unter Mädchen oder unter Jungs mit einer weiblichen oder männlichen Ansprechperson sprechen können. Und deswegen bieten wir das an. Wir fragen immer wieder, wie ist das für euch? Und gerade jetzt, ich hatte heute Morgen um 9 eine Schulklasse, war meine erste Frage, eine 6. Klasse. Jetzt, ihr habt ja gemerkt, wir haben jetzt 2 Gruppen geteilt, Mädchengruppe, Jungsgruppe, findet ihr es? Und die, ach, Gott sei Dank. Danke. So, und das kommt eigentlich zu 99%. Es ist natürlich das Problem, dass einzelne Kinder da sich oft nicht gut zuordnen können oder da einfach nicht verorten. Ja, Menschen, es gibt Kinder, die sind intergeschlechtlich, die sind nicht Mädchen oder Junge. Und denen lassen wir es natürlich frei, zu entscheiden, welche Gruppe sie wollen. Und das Ziel ist einfach einerseits in Bezug auf Schamgrenzen, da einen gewissen Schutzraum zu bieten. Und da gibt es nun mal verschiedene Dynamiken. Und oftmals ist es so, dass vielleicht die Jungs ein bisschen dominanter sind in Bezug auf das Thema und provokanter offener über Sex und Ficken und Porno sprechen und die Mädchen davon auch eingeschüchtert sind. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Thema, was, denke ich, viel zu kurz kommt, dass auch Jungs und junge Männer ganz viel Bedarf haben, auch spezifisch das Fragen zu stellen, Unsicherheit zu besprechen, auch Druck, Erwartungsdruck, Leistungsdruck in Bezug auf Sexualität. Also da denken wir, ist so eine geschlechtsspezifische Ansprache nach wie vor oft hilfreich, aber das allein kann es natürlich nicht sein.
Die Entwicklung von Sexualität ist heute eine ganz andere als vor ein, zwei Jahrzehnten, einfach weil in unserer digitalen Gesellschaft Menschen immer früher mit immer mehr sexualisierten Inhalten in Kontakt kommen. Man stolpert oder sucht aktiv, je nachdem, nach Pornos im Internet, ohne das überhaupt schon einordnen zu können im ganz jungen Alter. Wie verändert das, wie wir umgehen müssen mit Sexualerziehung? Was sind die neuen Herausforderungen, die daraus erwachsen?
Ja, das ist ein Riesenthema und ein wichtiger Punkt. Und wenn dann der erste Kontakt mit Sexualität in der Form ein pornografischer ist, manchmal vielleicht noch gewaltvoll oder eben ja, irgendwelche spezifisch fantasievollen Bilder, die es da gibt, dann ist absolut verständlich, dass das einen überfordern kann, dass das auch Angst machen kann. Und da ist es umso wichtiger, halt im Kontakt zu bleiben und da auch nicht ein Verbot auszusprechen, weil das ist die große Gefahr, dass junge Leute sich nicht anvertrauen, weil sie Angst haben, dass sie dann Medienverbot bekommen. Und das ist das, was ich immer wieder höre. Ich habe auch einzelne Kinder- und Jugendberatung, dass junge Leute mir sagen, ich habe das Problem, ich habe Nacktfotos verschickt und jetzt werden die online gestellt oder werden verbreitet über eine WhatsApp-Gruppe. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, weil wenn ich das irgendwie meinen Eltern sage, dann nehmen die mir mein Handy weg. Also es muss einen Weg geben, mit den Kindern und Jugendlichen, die einerseits zu schützen, aber andererseits nicht nur über Verbote zu arbeiten, weil die finden ihre Wege, das ist einfach so und sind dann damit alleingelassen, wenn was schief geht.
Lisa Frei, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.